Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Katrin Demmler. Sie ist die Direktorin des JFF, des Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, und beschäftigt sich als Pädagogin ganz intensiv mit dem Thema Medienpädagogik und der Frage, wie wir Kindern und Jugendlichen mehr Medienkompetenz beibringen können. Ich wollte von ihr wissen, welche Rolle Medienkompetenz tatsächlich für Kinder und Jugendliche spielt, was sich da in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat und wie wir am Ball der Zeit bleiben, wenn es um neue Technologien geht.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Liebe Katrin Demmler, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu sprechen und wo diese eigentlich im besten Fall herkommen sollte. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Wenn wir über Medienkompetenz sprechen, dann beginnt gerade unter Eltern, die sich ein bisschen damit beschäftigen, immer ganz schnell die Diskussion, ja, und die Schulen, die bekommen das nicht hin, da lernt man immer noch aus Büchern und alles ist noch ganz analog und überhaupt, da müsste mehr passieren. Wie sehen Sie das denn? Welche Rolle sollten denn die Schulen bei der Vermittlung von Medienkompetenz eigentlich spielen?
Die Schulen spielen natürlich eine zentrale Rolle, und das tun sie auch schon. Die Frage ist tatsächlich, wie kriegt man es hin, dass alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen davon profitieren? Das wissen wir aber, dass es grundsätzlich immer davon abhängig ist, welche Lehrerin, welchen Lehrer habe ich, wo sind denn die Schwerpunkte von dem, wie offen ist er, wie streng ist er, wie stark ist es eben tatsächlich auf Vermittlung angesetzt. Wir sind ja sehr der Meinung, man muss einem Räume eröffnen, wo man eben die Medienkompetenz stärkt und fördert eher, also sozusagen, dass Kinder und Jugendliche da schon viel mitbringen. Und insofern ist eine Frage, wie stark ressourcenorientiert ist denn der Ansatz. Also sprich, Schulen müssen da eine große Rolle spielen. Sie tun auch schon viel, aber, und ich denke gerade in diesem Zusammenhang, politische Bildung, Demokratie, Medien, die Frage, welche Rolle spielen Medien auch da, da ist noch ganz viel Handlungsbedarf.
Haben wir denn ein Problem, ich weiß, sehr pauschale Frage, aber haben wir denn ein Problem, wenn es um die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen in unserem Land geht?
Ja, ich denke schon, dass wir ein Problem haben. Wir haben tatsächlich mehrere Probleme und nicht nur eins leider. Wir haben ein gewisses Generationenproblem, das sich durchzieht, ja, dass wir nicht immer nur wohlwollend auf Kinder und Jugendliche schauen und uns denken, spannend, was sie tun, sondern eher so einen Blick drauf haben, und das ist ja total absurd, das haben unsere Eltern auch schon gehabt, ja, so einen Blick drauf haben, boah, krass, das Neue, das ist irgendwie anders als das, was ich aus meiner Kindheit und Jugend kenne, und nicht uns eher denken, boah, spannend, da entwickelt sich wieder was Neues. Also sprich, ich finde so diese Frage eher, die eben, ich habe es vorher schon bei der Schule auch angesprochen, eher ein bisschen die Stärken in den Blick zu nehmen. Das fällt uns schwer. Wir haben insgesamt große Sorgen, wir haben auch große Sorgen, was den Datenschutz angeht, total zu Recht auch. Ich will da auch nicht missverstanden werden. Wir müssen unsere Daten schützen und wir müssen die Daten unserer Kinder schützen und wir müssen auch alle Eltern dazu bekommen, das auch wahrzunehmen, ja, dass diese Daten schutzbedürftig sind. Aber wenn eben tatsächlich die eher juristische, technische Bestandteile eine Rolle spielen, also eben die Sorge über den Umgang mit Daten, die Sorge über Abzockemöglichkeiten oder wie auch immer, und nicht so der Blick darauf, was denn dort sich alles entwickelt, wie sich Gemeinschaft entwickelt, wie sich sozialer Zusammenhalt vielleicht entwickelt, wie Kinder und Jugendliche sich dort informieren, dann haben wir ein Problem, weil wir tatsächlich eher auseinandertreten als zusammengehen. Und das sehe ich sozusagen als das Grundproblem. Egal, ob das zwischen Lehrkräften und SchülerInnen ist, ob das zwischen Eltern und Kindern und Jugendlichen ist. Und das sind natürlich nicht alle gleich, hier nicht wie da nicht, aber ich sehe da schon ein Problem, ja.
Wir sprechen bei Goldkind ja ganz viel über Kinder aus dysfunktionalen Familien, in denen Eltern aus verschiedensten Gründen, oftmals psychischen Erkrankungen,
ihrer Elternrolle nicht wirklich gerecht werden können und Kinder da oftmals in sehr schwierigen Situationen aufwachsen. Sehen Sie denn aus Ihrer Erfahrung heraus in solchen Familien auch nochmal eine veränderte Mediennutzung, weil sich Kinder und Jugendliche vielleicht in digitale Welten flüchten, vielleicht das der Umgang mit Spielen, mit diversen digitalen Spielen und so weiter ein anderer ist und so, also diese Flucht in den digitalen Raum vielleicht da auch stärker ist?
Medienerziehung ist Erziehung und Erziehung heißt das Aufwachsen begleiten. Und das ist erstmal ganz zentral. Das ist nicht anders wie in allen anderen Lebensbereichen, sich für das Kind interessieren, sich Zeit nehmen für das Kind, gemeinsam sich das anschauen, was das Kind gerade interessiert, also letztendlich das Kind dabei unterstützen, die Entwicklungsaufgaben zu vollziehen. Und das ist erstmal einfach ein Fakt, ja. Und aus Studien wissen wir, dass Familien, die mit ganz anderen Problemlagen kämpfen und eben tatsächlich einfach nicht die Ressource haben, entweder weil sie einfach wirklich andere Probleme haben oder auch weil sie Zeitprobleme haben, ja, sich so der Erziehung zu widmen, dass dort natürlich eben auch die Medienerziehung zu kurz kommt und dass sich dann an einem, dass dann fast verzweifelt manchmal sich festgehalten wird an sehr relativ starren Vorgaben. Oder an so Bildern, die durchaus auch leider manchmal selbst von den Medien vermittelt werden. Jetzt sitzt du schon wieder von diesem blöden Teil, ja. Und das ist keinerlei Grundlage für irgendeine Form von Erziehung, ja. Das ist aber eher eine Hilflosigkeit, die dort zum Tragen kommt. Und insofern schon, wir wissen wir, dass diese Begleitung von Familien, was eben durch die Kinder- und Jugendhilfe ja auch geleistet werden kann, dass die ganz klar auch die Medienerziehung begleiten muss. Das ist mal erstmal sozusagen der eine Bestandteil, wenn wir auf die Gesamtfamilie und wenn wir auf die Eltern gucken. Wenn wir jetzt auf die Kinder schauen, dann ist es so, dass die Kinder natürlich, Kinder suchen sich Orte, wo sie, ich habe es vorher schon so relativ technokratisch gesagt, in ihre Entwicklungsaufgaben vollziehen können. Ja? Zu ihren Entwicklungsaufgaben gehört es, Erfolg zu haben, gehört es, Kontakte zu knüpfen, gehört es, auszuprobieren, wer will ich, wie will ich sein, wie wirke ich. Ja? Da gehören ganz viele solcher Themen dazu. Und wenn die in der Realität schwer vollziehbar sind oder auch wenig Echo finden. Also deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir unseren Kindern auch einfach ein Feedback geben, wie sie, wenn sie anfangen, sich anders zu stylen, wenn sie anfangen, irgendwie, keine Ahnung, ihren Körper auch über Sport zu trainieren und so weiter. Ja, das auch bei sowas gehört ja dazu, dass wir ein Feedback geben, dass wir sie auf der einen Seite durchaus unterstützen, aber auch kritisch begleiten, wenn wir merken, oh, das wird aber ein bisschen viel. Ja, und das fehlt Kindern ja in manchen Familien und es sind gar nicht so wenige Familien, in denen ihnen eben genauso dieses Feedback, dieser Spiegel irgendwo fehlt. Und den suchen sie dann natürlich sehr stark auch in den Medien. Und sie suchen dort einen Erfolg und sie suchen dort Erfolg im Wettkampf miteinander oder mit anderen. Und dann kann das natürlich eine Flucht sein. Ja. Und da ist schon die Frage, wann wird dieser Umgang mit Medien zu viel? Und wo ist die Instanz, die einfach so einen Blick drauf richtet? Und das ist ja das, was wir Eltern sagen, klingt so einfach, wissen alle, die Eltern sind. Ich habe selber Kinder, wissen, so einfach ist es nicht, ja. Aber ist dieses im Gespräch bleiben und sagen, sag mal, was machen denn deine Freunde heute? Hast du mit denen was ausgemacht? Nee, warum denn nicht? Habt ihr ein Problem? Ja. Und also tatsächlich, diese Begleitung, die ist so wichtig. Und wenn die nicht stattfindet, dann ist es auch schwer, sich wieder zu lösen von den Bildschirmen.
Jetzt werden ja gerade Computerspiele oft verteufelt. Es werden soziale Netzwerke verteufelt. Gerade wenn es darum geht, über die junge, nachkommende Generation zu sprechen, dann ist immer, die hängen ja eh nur noch vor ihren Displays und machen da irgendwelche schlimmen Dinge. Wann muss ich mir denn tatsächlich eigentlich Gedanken machen? Also wenn ich mir das Verhalten meines Kindes ansehe, wann wird es denn kritisch? Gibt es Anzeichen, wo Sie sagen würden, da muss man dann vielleicht dann doch genauer hinschauen, da muss ich vielleicht dann sogar eingreifen?
Ja, tatsächlich sind es mehrere Punkte. Der eine ist tatsächlich schon, dass ich schon achtsam werde, wenn die Kinder gar nicht mehr erzählen, was sie machen in den Medien. Also weil das Erste ist ja einfach auch mitzubekommen, was machen sie denn in den Medien. Beschäftigen sie sich jetzt ganz intensiv mit einem Thema, das muss auch nicht immer ein schulisches Thema sein. Ja, das kann auch die Frage sein, wie werde ich Fußballprofi, ja, zum heutigen Tag passend. Und also auch das ist ein Thema, das sie bewegt. Und vielleicht beschäftigen sie sich damit gerade ganz intensiv. Und sie schauen sich dort Clips an, sie spielen FIFA, sie diskutieren mit anderen, sie folgen ihren Stars und so weiter. Aber das ist eine Auseinandersetzung, die, wo man sagen kann, die ist altersgerecht, kommt aufs Alter der Kinder an, ja. Die ist altersgerecht, die ist durchaus auch kommunikativ. Das wird sowas sein, ein Thema sein, das sie dann nicht nur in den Medien bewegt, sondern das sie eben auch im Umgang mit ihren Freundinnen und Freunden bewegt. Also habe ich da einen Einblick drauf und kann ich irgendwie sagen, ja klar, jetzt ist eben Fußball-Europameisterschaft, da ist das Thema noch größer, da nimmt vielleicht auch die Befassung mit dem Thema in den Medien noch mehr Raum ein, ja, und eben allein schon so ein Spiel dauert 90 Minuten und mit Pause und Vor- und Nachberichterstattung noch länger, ja, also das ist ja viel Zeit, die da drauf geht, aber bekomme ich einen Einblick, bekomme ich sozusagen das Geschenk, würde ich fast sagen, in dem Fall von meinen Kindern, dass sie mir einen Einblick geben und sagen, ja, das ist gerade was, was ich viel mache und das ist was, was ich viel mache und habe damit die Chance, ein Gespür dafür zu haben. Und das halte ich als das ganz Zentrale. Wenn ich das nicht mehr habe, finde ich es schwierig, ja. Ganz zentral aber, es heißt nicht, dass ich jeden Clip kenne, den meine 14-jährige Tochter sich anschaut. Ja, die hat auch ein Recht auf ihre Privatsphäre und die hat auch ein Recht, sich mal was anzugucken, was ich vielleicht gar nicht wissen soll oder vielleicht auch, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werde. Aber eben trotzdem begleiten heißt auch mit einem Einblick bekommen und diesen Einblick, wenn ich den gar nicht mehr bekomme und wenn ich über Wochen nicht weiß, boah, sie oder er ist in ihrem Zimmer, die Tür ist zu, Handy, Tablet, whatever läuft und ich weiß nicht, was dort passiert, dann beginne ich mir natürlich Sorgen zu machen. Und das ist jetzt erstmal nur tatsächlich auf den Mediencontent bezogen. Aber natürlich hat es auch was damit zu tun, was die Entwicklung wieder angeht von den Kindern. Wenn sie mir keinen Einblick mehr geben, heißt entweder, die denken sich, die versteht's eh nicht, oder sie haben vielleicht gerade Probleme, mit denen sie sich rumschlagen, wo sie niemanden haben, wo sie sich austauschen können. Also die zwei Möglichkeiten, würde ich sagen, gibt's dann. Also mal das eine. Das andere, bezogen auf die Alltagsgestaltung, das Zentrale, wenn attraktive Freizeitbeschäftigungen plötzlich nicht mehr attraktiv sind und das nicht nur was damit zu tun hat, dass das Kind älter geworden ist, dann muss man sich Sorgen machen. Also wenn das Kind immer gerne mit anderen sich getroffen hat, um irgendwie durch die Stadt zu ziehen und plötzlich sagt, nee, ist nicht mehr, sie bleibt lieber zu Hause hängt vor dem Bildschirm, dann muss ich mir Sorgen machen. Und das ist tatsächlich was, wo man natürlich erstmal schauen muss, liegt es daran, dass die Freunde, Freundinnen, dass es Streit gab, dass alle anderen vielleicht das gar nicht mehr machen. Das kennen wir auch als so ein Phänomen, dass es so ein bisschen so eine vermittelte Zuwendung an Medien ist, dass vielleicht das eine Kind gar nicht so fasziniert jetzt davon ist, dass aber im Freundeskreis es so eine große Rolle spielt, dass die gemeinsamen Unternehmungen weniger werden. Und wenn ich natürlich merke, es ist wirklich fast nicht mehr möglich, gemeinsam. Das Kind erscheint nicht mehr zum Abendessen, also nicht mal mehr 10 Minuten später zum Abendessen. Es schnappt sich irgendwie irgendwas zu essen und zieht sich wieder zurück, lässt mich auch nicht mehr an sich ran. Dann ist natürlich Zeit, sich Gedanken zu machen und einfach ins Gespräch zu gehen. Ins Gespräch natürlich eben, wie gesagt, wenn das Kind mich nicht mehr an sich ranlässt, kann ich mit dem Kind selber wahrscheinlich nicht direkt sprechen. Ich würde auf jeden Fall den Kontakt zu Lehrkräften auch suchen und einfach hören, wie ist es denn in der Schule? Gibt es da Probleme, auf die man vielleicht auch erstmal gucken muss? Was ist in dem Umfeld? Wie ist es mit anderen, bei den Eltern, also wie ist es bei Freundinnen, Freunden, also sprich mit den Eltern ins Gespräch gehen? Denn das ist für mich ein ganz großes Thema. Ich habe fast den Eindruck, es wird ein bisschen besser. Ist vielleicht auch ein bisschen tatsächlich eine neue Elterngeneration am Heranwachsen. Aber die Medienthemen sind immer zu wenig Thema in dem Gespräch der Eltern untereinander gewesen. Jeder von uns hat das Gefühl, boah, also dieses Problem, dass ich 10-mal zum Abendessen rufen muss, gibt's nur bei uns in der Familie. Ja, Quatsch, ne? Also, aber, und einfach zu sagen, habt ihr, wie löst ihr das denn? Was macht ihr denn? Wie geht ihr denn mit dem Wunsch der Kinder, das und das Spiel zu spielen um, obwohl das eben, keine Ahnung, ab 12 freigegeben ist und das Kind ist 11? Was macht ihr denn damit? Können wir eine gemeinsame Linie finden irgendwie? Das ist nicht leicht, aber es ist unglaublich gewinnbringend und gerade dann unglaublich gewinnbringend, wenn es eben dann Probleme gibt. Also sprich, auch nicht erst handeln, wenn es Probleme gibt, ist vielleicht so ganz zentral.
Wenn wir genau mal über die Probleme an der Stelle sprechen, was gibt es denn? Also ich könnte mir jetzt, das Erste, was mir einfällt, ist dieses klassische Thema Spielsucht, Mediensucht, wie auch immer. Was gibt es denn neben diesen klassischen Suchtthemen vielleicht auch noch an möglichen Folgeerkrankungen von einer falschen Mediennutzung, von einer zu intensiven Mediennutzung, von einer nicht ordentlich begleiteten Mediennutzung?
Ja, also Folgeerkrankungen wäre ich vorsichtig, weil man ja tatsächlich auch sagen muss, ich bin Pädagogin, ja. Also ich bleibe bei durchaus bei meinem Thema. Aber es ist natürlich, wir haben das große Themenfeld Streit, Mobbing und Ausgrenzung, ja. Also natürlich die Frage, was passiert denn, wenn die Kinder eben heranwachsen, unbedacht mit ihrem eigenen Bildmaterial umgehen, wenn die also Nacktbilder im Netz, wissen wir, sind ein Problem und gehen nicht mehr raus. Ja, also das ist ein ganz zentrales Thema, wo man natürlich sagen muss, bei aller Ermutigung, die ich für ganz wichtig halte, also Ermutigung auch Spaß und gewinnorientiert die Medien zu nutzen, ja, aber zu sagen, aber es gibt einfach Grenzen, wo man einfach aufpassen muss. Das ist tatsächlich aber auch wieder eine große Parallele zu vielen anderen Lebensbereichen, ja. Also, und insofern, also natürlich eben sozusagen der vorsichtige, sensible Umgang mit dem eigenen Bildmaterial, eben auch umgedreht an die Eltern appelliert, aber auch der vorsichtige, sensible Umgang mit dem Bildmaterial der Kinder. Die haben von Geburt an ein Recht an ihren eigenen Bildern und deswegen tatsächlich auch das natürlich in der Familie zum Thema machen. Ich glaube, das kann für Eltern auch ein ganz großer Gewinn sein. Da können sie auch lernen. Denn dieses Recht am eigenen Bild ist ein Thema, was Kindern wirklich auch in der Schule begegnet, wo mit Lehrkräften geredet wird und wo man sich einfach mal drüber verständigen kann in der Familie. Und ich glaube, das ist ein Gespräch, das gar nicht jetzt so problemorientiert sein muss. Ja, also, sondern das kann durchaus auch ganz, ganz spannend sein. Was machen wir heute mit diesen ganzen Bildern, die wir alle mit Smartphones und Co. knipsen? Wie war das früher, wie viele Bilder vom ersten Schultag hat man heute von dem Kind, wie viele gibt's eben von dem ersten Schultag der Eltern. Also das ist einfach, und das ist so das, wo ich denke, die Medien bieten so wahnsinnig viel Potenzial für schöne Momente in der Familie, ja, und zwar auch ohne Medien, sozusagen das Gespräch drüber bietet ja ganz viel Wärme. Das sollte man viel, viel stärker nutzen. Aber eben tatsächlich damit auch verbunden, auch mit dem Gucken, wo gibt's dann Problemstellen. Und eine andere Problemstelle ist natürlich das Geld. Ich hatte vorher schon mal ganz kurz dazu gesprochen, dass natürlich gibt's Abzocke und es gibt Kostenfallen, die es im Netz gibt, die in Spielen auf Kinder und Jugendliche warten. Es ist ja immer mehr das Modell eben Free-to-Play, also erstmal kriege ich das Spiel kostenlos und wenn ich dann spiele, dann muss ich eben, um weiterzukommen oder um ein neues Level zu eröffnen, es kommt aufs Gleiche raus, aber dann muss ich eben zahlen und das ist natürlich teilweise auch dann, kommt da ganz schön Geld zusammen, genauso wie die Frage Installation von Apps oder Abschließen von Abos, und das ist tatsächlich, die ganzen Abo-Fallen sind überhaupt nicht weniger geworden, also das begleitet uns seit Jahrzehnten tatsächlich, ja. Und denke mir manchmal, das kann auch nicht sein, dass große Anbieter nicht als erstes Angebot machen, du kannst das jetzt kaufen für den Preis, und das erste Angebot ist, du kannst ein Abo abschließen, ja. Also ich finde, dass da lohnt sich auch Empörung, und was ich da ganz wichtig finde, ist, Kinder, Jugendliche, Eltern, wir alle sind Verbraucherinnen und Verbraucher im Netz, ja. Das heißt, wir können uns entsprechend auch an Verbraucherzentralen wenden, wenn wir da Probleme haben. Also, und das ist wieder so dieses Thema, nicht alleine bleiben mit Problemen und Sorgen. Und dann, was man vielleicht so ein bisschen vergisst, was früher bei den Filmen das größte Thema eigentlich war, aber was deswegen ja nicht weniger geworden ist, ist natürlich, dass Kinder und Jugendliche und im Netz erst recht auch unvorbereitet mit Inhalten konfrontiert sein können, die sie überfordern. Und das können Inhalte sein. Also es kann sein, dass ich eben im Videoportal auf einfach mir halt ein Film angespielt wird, wo ich mir erst mal denke, klingt spannend und dann nicht mehr loskomme und aber der Film mich halt in meinen Träumen verfolgt. Ja, das kann aber natürlich auch sein, dass ich von jemandem angeschrieben werde und in irgendeinem Chat, im Spielchat beispielsweise und da Personen Kontakt suchen. Und das kann natürlich eben bis hin zu realen Treffen, die dann gefährlich sein können, gehen. Aber es kann auch einfach natürlich stark verunsichernd sein, wenn ich eben einfach nicht weiß, habe ich das jetzt gerade mit einem, als Mädchen mit einem 14-Jährigen zu tun, der so alt ist wie ich und irgendwie Lust hat, sich mit mir zu ratschen erstmal. Oder habe ich es eben mit einem erwachsenen Mann zu tun, der sich als Junge ausgibt, ja. Das ist natürlich herausfordernd. Und dann geht's natürlich weiter. Die ganzen Themenfelder der politischen Desinformation, auf die man stoßen kann, das angesprochen werden von extremistischen Gruppierungen, wo es mehr oder weniger völlig unüberschaubar wird und wo ich aber schon wieder die Chance habe, wenn ich auf Familie schaue, zu sagen, da wissen wir ja alle nicht, also welche Ansprache wie einzuordnen ist. Und dass das eben dann auch da wieder zum Thema machen, halte ich für ganz wichtig. Genau. Ich glaube, da kann man sehr lange drüber reden, weil die Inhalte so vielfältig sind.
Ja, wenn wir kurz bei den Inhalten bleiben, wir leben ja gerade in einer Zeit, die auch im realen Leben nicht unbedingt nur von schönen Dingen begleitet wird, sondern wo wir auch Krieg sehen, wo dieser Krieg natürlich zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken, wo dieser Krieg zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken stattfindet, teilweise sehr grafisch, sehr verstörend vielleicht auch gerade für junge Menschen. Wie begleite ich das denn richtig? Weil ich kann es ja nicht wirklich kontrollieren, wenn mein Kind TikTok hat und da durchscrollt und dann erscheinen da irgendwelche Schreckensbilder aus der Ukraine, aus Gaza, Palästina, wie auch immer. Wie begleite ich das denn richtig? Kann ich das vorab einordnen? Kann ich da so eine Art Leitlinie geben, wie ich damit umgehen soll als Kind?
Genau, also vorab einordnen ist wahrscheinlich schwierig, weil wir tatsächlich, also die Entwicklungen ja auch so rasant sind, dass wir selber gar nicht wissen. Also das Vorab ist dann manchmal uns selber ja nicht möglich. Mit unserer Programmberatung, also wo wir uns ganz viel mit unterschiedlichstem audiovisuellen Content auseinandersetzen, mit dem Flimmo, setzen wir uns auch immer mit solchen Ereignissen auseinander tatsächlich. Und so zentrale Leitlinien, aber die wir wirklich auf den Weg geben und eben da auch wieder Eltern wie Kindern auf den Weg geben, ist, gerade in solchen Zeiten auch nachrichtenfreie Zeiten auszumachen, ja. Und da geht's mir erstmal gar nicht so ganz groß um jetzt Medienerziehung mit und ohne Medien oder wie auch immer, ja, sondern es kann vielleicht total entspannend sein, eben irgendwie ein Sportspiel oder sonst was zu spielen an der Konsole. Das würde ich da gar nicht mit jetzt in das Thema mit reinpacken, also zu sagen, dann gar keine Medien, sondern wirklich tatsächlich bewusst nachrichtenfreie Zeiten, ja. Ist ein Tipp eben, wie gesagt, den wir auch Erwachsenen geben. Und zu sagen, natürlich sich zu informieren, das ist wichtig. Und ich kann nicht davon ausgehen, auch wenn ich alle Medien aus meinem Haushalt verbannen täte, kann ich nicht davon ausgehen, dass meine 6-, 7-, 8-jährigen Kinder nicht mitbekommen, dass eben ein Krieg herrscht. Und deswegen eher das tatsächlich bewusst machen, also Nachrichten, ja, aber eben nicht den ganzen Tag, nicht pling, 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 pling und es gibt wieder einen neuen Content, sondern eben zu bestimmten Zeiten oder zu festen Zeiten oder zu bewusst angesteuert. Ja, das muss jetzt auch nicht jeden Tag um 20 Uhr sein. Das kann aber auch einfach sein, dass ich sage, ich schaue jetzt Nachrichten an und danach wieder die nächsten 3 Stunden nicht. Das andere ist dann schon eben natürlich die Auseinandersetzung damit, wo gibt es einfach auch gute Informationen, und da ist es auch, geht's darum, dass die qualitativ hochwertigsten sein müssen, aber es sind Informationen, die ich verstehen kann, die ich oder in dem Fall dann mein Kind verstehen kann. Da gibt es eben ganz viele auf den unterschiedlichsten Kanälen, die stellen wir auch noch immer auf der Website zusammen und zur Verfügung, da kann man nachschauen. Ich glaube, das lohnt sich auch gar nicht unbedingt, sich das so allgemein zu merken, weil tatsächlich ja eben auch die Kanäle sehr fluide sind und bestimmte natürlich von großen Sendeanstalten dann Kindernachrichten immer eine gute Quelle sind. Das muss man sagen. Auch tatsächlich für Ältere. Also, und das finde ich schon auch spannend, wenn ich da meine Kinder nochmal ins Spiel bringen kann, die 14 und 15 Jahre alt sind. Bei schwierigen Themen, also sonst würden sie nie mehr Kindernachrichten anschauen, bei schwierigen Themen ist es unglaublich hilfreich, sich nochmal zu erklären zu lassen, was ist der Gaza-Konflikt? Ja, also das ist ja auch tatsächlich nicht ganz leicht zu begreifen. Also angucken, wo finde ich gute Informationen? Nachrichtenfreie Zeiten, natürlich eben nicht, also nicht davon ausgehen, dass die Kinder das eh nicht mitbekommen, sondern eben genau umgedreht ist, zum Thema machen, zu überlegen, wie kann man damit umgehen. Und es hilft wahnsinnig, helfen hilft tatsächlich, ja. Also zu sagen, was können wir denn tun? Was können wir im Kleinen tun, um irgendwie die Welt dort eben ein bisschen besser zu machen? Und können wir einfach in unserer Nachbarschaft ein bisschen Kinderkleidung sammeln und die einpacken und überlegen, wo wir sie abgeben? Ja, also tatsächlich so diese ganz einfachen Regeln, oder das ist Regeln, die ganz einfachen Tätigkeiten, Handlungsoptionen auch ausschöpfen.
Jetzt haben wir gerade über die schrecklichen Bilder gesprochen. Jetzt gibt's im Netz und gerade in sozialen Netzwerken ja auch ganz viele schöne Bilder im Sinne von einer perfekten Welt, die mir von Influencern und Influencerinnen vorgespielt wird, die ja oft auch auf wirklich sehr junge Menschen abzielt von der Zielgruppe her. Wie ordne ich das dann für mein Kind ein? Weil ich könnte mir vorstellen, da wird ja eine Art Weltbild auch kreiert bei den Kindern, bei den jungen Menschen, das so gar nicht der Realität entspricht, weil es eben dann oft nur diese shiny, perfekten Bilder sind oder Videos sind, die ganz weit weg sind und ja auch einen Einfluss dann auf das haben, was das Kind gerne für sich selbst haben möchte, wie es sein möchte, wie es aussehen möchte und so weiter.
Tatsächlich ist das wieder was, wo ich denke, man kann in der Familie was machen, aber es ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, solche Themen eben in der Peer Group anzusprechen. Also das kann ich als Eltern, manchmal habe ich auch die Möglichkeit, das zu beeinflussen, ja, aber vielleicht auch nicht umfassend. Wenn ich so den Eindruck habe, boah, das wäre ein Thema, diese Frage eben der volle Vorbilder, Rollenbilder, Klischees, der überästhetisierten Welt, würde ich tatsächlich auch sagen, damit kann man sehr gut sich auch wirklich an die Schule wenden, an die Lehrkräfte wenden und sagen, könnt ihr dazu mal was machen? Denn es ist tatsächlich das, was wir als schön empfinden oder das, was als schön empfunden wird, ist bei Eltern und Kindern manchmal einfach auch sehr unterschiedlich, ja. Und natürlich kann ich hoffen, dass ich eine gute Gesprächspartnerin bin und trotzdem in den Dialog gehen. Aber ich denke, das ist was, wo man einfach tatsächlich die Gleichaltrigen untereinander sehr stark ins Gespräch bringen muss. Denn es ist auch wahnsinnig schwer im Heranwachsen, egal in welcher Generation, zu sagen, ja, die vereifern jetzt alle den Vorbildern, also heute den Influencerinnen und Influencern nach, aber ich bin davon völlig frei und mir ist das egal, ja, sondern es ist schon ein Thema, was man insgesamt muss. Also kurz und gut, ich glaube, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut in der Peer-Group zu verorten und es geht tatsächlich um, ich würde sagen, um drei Themen. Es geht darum, deutlich zu machen und sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass kein Bild, das wir heute so im Netz sehen, also als sehr ästhetisches Bild, unbearbeitet ist, ja. Also, dass sozusagen die Welt dort oder der Mensch dort auch keineswegs perfekt ist, sondern halt sehr gut bearbeitet ist. Kann man ja wunderbar im Kunstunterricht auch was dazu machen, ja. Also, und wenn es in der Familie möglich ist, natürlich gerne auch. Also die Frage eben, wie bearbeite ich ein Bild, wie möchte ich da aussehen? Es gibt ja auch dann ganz viele Spielereien zu sagen, wie würde ich denn in 20 Jahren aussehen? Also alleine schon sowas gibt ja einen Einblick darin, wie Bilder gemacht sind. Ja, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist die Frage der Auseinandersetzung mit dem, wie möchte ich denn gerne sein? Also jetzt sozusagen jenseits mal eines überästhetisierten Bilds ist ja so die Frage, sich mit Mode, mit Aussehen auseinanderzusetzen, was völlig wieder altersgemäß ist, ja, dem einfach Raum zu geben, ja. Und dann gehört ganz zentral dazu, wir müssen das Selbstbewusstsein stärken von Kindern und Jugendlichen. Ja. Also das größte Problem, das ja gerade im Umbruch in der Pubertät eine große Rolle spielt, ist, dass das Selbstbewusstsein leidet. Und dann ist man natürlich sehr anfällig. Wenn man sagt, also ich habe eine gute Körpergröße und passt eigentlich alles ganz gut. Irgendwie, aber meine Nase ist so ein bisschen krumm geraten, aber alle anderen sagen, ich habe schöne Augen, dann ist das ja völlig verkraftbar. Ja, aber wenn eben sozusagen die keiner einem sagt, was eigentlich gut an einem ist. Ja, oder, und ich glaube, da müssen Eltern noch aufpassen, einfach nur sagen, du bist gut, wie du bist und ich mag dich. Das hilft nicht. Das ist zwar eine schöne, also diese Art, dieses Angenommensein ist erstmal schön, aber gerade eben im Aufwachsen wird es Kindern auch einfach wichtig, einfach darüber hinaus auch ernst genommen zu werden, auch mit dem Thema, dass halt, wenn die Nase ein bisschen krumm ist, dann können die Eltern noch so oft sagen, ich mag die auch mit krummer Nase, das ist gut. Aber dass die Eltern einen mögen, langt halt dann nicht, ja. Sondern eben einfach tatsächlich auch das Auseinandersetzen damit und das die Ernsthaftigkeit halte ich für wichtig.
Vielleicht zum Abschluss noch ein etwas spezielleres Thema. Wir sprechen hier in dem Format und auch in anderen Initiativen oft auch über digitale Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche mit psychischen Herausforderungen oder auch familiären Herausforderungen. Da gibt es inzwischen ganz tolle Angebote im Netz, die einen Chat ermöglichen, wo man auch anonym einfach mal seine Probleme hineinkippen kann und Feedback bekommt, vielleicht dann auch Tipps bekommt, wie man damit umgehen kann, wie man vielleicht auch andere weiterführende Hilfsangebote dann annehmen kann und wo man die findet. Wie sehen Sie denn solche Angebote zum einen und wäre das nicht etwas, wo man vielleicht auch gerade Pädagogen und Pädagoginnen nochmal sensibilisieren sollte, dass man den Kindern auch diese Angebote wirklich vermittelt und sagt hier, weil oftmals mit der Lehrkraft zu sprechen ist ja für diese betroffenen Kinder und Jugendlichen auch eine Hürde, eine Herausforderung. Aber wenn die wissen, da gibt es Angebote, die können hilfreich sein, die sind vielleicht erstmal anonym, sollten wir da dann vielleicht auch mehr Aufklärung in dem Bereich betreiben?
Ja und ja, also total. Die Angebote sind großartig und jetzt nicht nur, weil sie anonym sind, sondern auch, weil sie für Kinder und Jugendliche dort verfügbar sind, wo sie sich halt viel aufhalten und sie sind ja viel online. Ja. Und insofern ist das natürlich total gut. Sie sind auffindbar und sie sind auch also anonym dann wiederum, also anonym in der Lebenswelt verortet und aber auch unauffällig besuchbar. Also sozusagen die anderen kriegen auch nicht unbedingt mit, also kriegen nicht mit tatsächlich, wovon ich nicht unbedingt ausgehen kann, wenn ich in der Präsenz irgendwo ein Hilfsangebot aufsuche. Deswegen bin ich dann, finde ich total wichtig. Wir schauen auch, dass wir Angebote auch sozusagen gezielt installieren, dann an Orten, wo Kinder und Jugendliche beispielsweise eben auf Twitch, also auf der Spieleplattform, dass dort eben auch deutlich wird, da gibt's Digital Streetworkerinnen, ja, also die ansprechbar sind, ja. Also insofern total gut und wichtig. Was ich wichtig finde, ist, dass diese Angebote wirklich qualifizierte Angebote sind und dass sie vernetzt mit den realen Hilfsangeboten sind. Denn wenn ich mitbekomme, da ist ein Kind, das wirklich große Probleme hat, ja, dann langt einfach ein bisschen Online-Chatten nicht. Ja, so wertvoll das als erste Kontaktmöglichkeit ist. Und insofern ist die Frage, kriegt man das, oder ist, sagen wir so, die ist es keine Frage, weil es ist lösbar, aber es ist die Herausforderung, die gelöst werden muss, den Übergang in die realen Angebote auch gewährleisten zu können. Das ist ganz wichtig. Und darüber hinaus, ja, ich finde, wir müssen tatsächlich ganz viel Fortbildungen machen, Infoeinheiten für Pädagoginnen aller Felder in der schulischen und außerschulischen Jugendarbeit. Einfach das, was es da für Angebote gibt, was sie eben irgendwie, wo sie vielleicht einfach in einen Schaukasten einen Zettel hängen können und dann können, schaut mal, da, wenn ihr Hilfe sucht, da ist was. Auf der Webseite von der Jugendeinrichtung oder der Schule solche Angebote groß draufbringen. Denn das ist tatsächlich wichtig. Auf solche Angebote muss man ganz schnell stoßen und auch dann, wenn es einem eben gar nicht gut geht. Weil dann, wenn es einem gar nicht gut geht, dann denkt man nicht nach, oh, und da hatte ich mal eine Telefonnummer und die habe ich mir irgendwo auf einen Zettel geschrieben oder die habe ich vor 3 Jahren mal im Handy abfotografiert, sondern man muss es wirklich dann auch schnell finden. Und also sozusagen über die Fachkräfte, ja, total wichtig, aber auch überall im Netz letztendlich so, dass die Kinder und Jugendlichen schnell drauf stoßen.
Frau Demmler, ich danke Ihnen sehr für die Zeit und dass wir über dieses so wichtige Thema sprechen konnten.
Ich danke Ihnen und tolles Angebot.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.